freue mich über die Leitung vom Heiligen Geist heute Morgen. Denn die Leute aus dem C-Team wussten ja nicht, über was ich lernen möchte. Aber der Heilige Geist hat es geleitet und unsere Herzen vorbereitet. Ich freue mich sehr, hier bei uns wieder mal lehren zu können. Und ich denke, unsere anderen Ältesten haben es erzählt letzte Woche, dass wir in Schwarzenshof vom Herrn stark ermutigt worden sind, die Gnadengabe, die in uns ist, anzufachen und nicht zu vernachlässigen. Und das will ich auch tun. Seit mehreren Wochen beschäftigt mich das Thema körperliche Heilung. Und ich habe in verschiedenen Büchern hier und da was gelesen und habe viel im Wort Gottes gelesen und über das Ganze nachgedacht. Und ich will heute zumindest damit beginnen zu lehren. Und es war mir wichtig, das Thema anzuschauen, wirklich anhand der Schrift und nicht in das Thema hineinzustarten mit den allgemein bekannten Meinungen über Heilung oder was halt, ja, was man halt glaubt, wie sich die Dinge da so verhalten. Also wir werden eine Menge Schriftstellen uns anschauen heute. Mein Ziel ist, unseren Glauben aufzubauen. Das Wort sagt, dass unser Glaube ernährt wird oder kommt aus dem Hören des Wortes. Also Martin Luther übersetzt das, dass der Glaube aus der Predigt kommt, was aber voraussetzt, dass die Predigt ums Wort Gottes geht. Und das ist heute leider nicht mehr der Standard. Insofern ist die Übersetzung korrekter. In der Elberfelder steht es, glaube ich, von dem Hören des Wortes. Und wir wollen unsere Herzen aufmachen, dass durch das Hören des Wortes Glauben aufgebaut wird in uns. Die erste Schriftstelle, die wir anschauen wollen, ist aus dem 2. Mose 15, Vers 26. Mose 15, 26. Das ist eine Passage, wo Gott durch Mose zu dem Volk spricht. Wenn du willig auf die Stimme des Herrn, deines Gottes, hörst und tust, was in seinen Augen recht ist, seinen Geboten gehorchst und alle seine Ordnungen hältst, dann werde ich dir keine der Krankheiten auferlegen, die ich den Ägyptern auferlegt habe, denn ich bin der Herr, der dich heilt. Also im Augenblick ist mir der letzte Teil in dem Vers wichtig. Gott sagt, ich bin der Herr, der dich heilt. Oder Luther-Übersetzung und auch die Schlachter 2000 übersetzt, ich bin der Herr, dein Arzt. Wenn wir die Bibel im Alten Testament studieren, können wir feststellen, dass Gott sein Wort gehalten hat und dass das Volk während der Zeit keine Krankheiten hatte und Gott tatsächlich in der Lage war, sein Volk gesund zu erhalten. Und das ist eine zentrale, fundamentale Aussage des Wortes, die für uns heute Gültigkeit hat, dass der Herr sagt, ich bin dein Arzt. Ich bin der Herr, der dich heilt. Und ich habe rausgesucht in diesen Strongs Fußnoten, wo jeweils dann dieses urtextliche Wort aufgelistet ist, wo das in sämtlichen anderen Stellen im Wort Gottes vorkommt und was da der Zusammenhang ist und wie das dann in dieser Stelle übersetzt wurde. Also diese Passage, ich bin der Herr, der dich heilt, oder ich bin der Herr, dein Arzt. Da kann man übersetzen, heilen, Arzt, gesund machen, wieder aufbauen. Heiler, Arzt von Menschen. Heiler, oder zu heilen, Verletzungen von Nationen. Von einzelnen Verzweiflungen heilen, geheilt werden, heilen von nationalen Verletzungen, von persönlicher Verzweiflung, heilen von nationalen Mängeln oder um geheilt zu werden. Gott verspricht Heilung. Gott sagt hier an dieser Stelle, dass er für alle Bereiche unseres Lebens unser Arzt sein will. Und das umfasst alle Bereiche des Lebens, ob geistig oder körperlich oder seelisch. Gott sagt, ich bin der Herr, dein Arzt. Ich bin der Herr, dein Arzt. Und wir werden da noch ausführlich einsteigen und tief gehen, was das ganz praktisch für Konsequenzen hat, wenn wir das glauben. Das hat die Konsequenz, dass wir bei Krankheit zuerst zu ihm, unseren Arzt, gehen, weil er versprochen hat, unser Arzt zu sein. Das bedeutet, dass wir uns von ihm behandeln lassen. Das bedeutet auch, dass er als unser Arzt uns sagen darf, wie seine Behandlung aussieht. Das bedeutet, dass wir mindestens den Gehorsam ihm gegenüber brauchen, den wir auch den physischen Ärzten aus der Medizin entgegenbringen. Wenn der Doktor, zu dem wir hingehen, irgendwas feststellt und sagt, ja, das ist die Krankheit und da verschreibe ich Ihnen jetzt mal die Medikamente, dann ist das zumindest in der Mehrzahl, glaube ich, so, dass wir dann ganz ordentlich genau die Medikamente genau zu der Zeit nehmen, wie es der Doktor sagt. Und aus meiner Erfahrung heraus über die Jahre konnte ich feststellen, dass wir leider oft dieses Maß an Gehorsam unserem himmlischen Arzt gegenüber nicht haben. Das ist eine Ursache, warum wir Heilung nicht empfangen. Aber es gibt mehrere Ursachen, warum wir Heilung nicht empfangen. Die will ich aber später ausführlicher anschauen. Wichtig ist, dass der Grund in uns gelegt wird und der Heilige Geist jetzt legt oder neu legt, dass Gott sagt, ich bin der Herr, der dich heilt. Ich bin der Herr, dein Arzt. Dann lasst uns anschauen eine Schriftstelle aus Markus 2. Das wollen wir lesen. Markus 2 ab Vers 1 lese ich uns vor. Nach einigen Tagen ging er wieder nach Kapernaum hinein und es wurde bekannt, dass er im Hause sei. Und es versammelten sich viele, sodass sie keinen Platz mehr hatten, nicht einmal vor der Tür. Und er sagte ihnen das Wort. Also das kann man an mehreren Schriftstellen sehen, dass zuerst das Wort kommt und die Auswirkung, dass das Wort kommt, ist, dass Glauben aufgebaut wird und durch aufgebauten Glauben können Heilungen geschehen. Das ist immer die Abfolge bei Jesus. Und sie kommen zu ihm und bringen einen Gelähmten von vieren getragen. Und da sie ihn wegen der Volksmenge nicht zu ihm hinkommen konnten, deckten sie das Dach ab, wo er war. Und als sie es aufgebrochen hatten, lassen sie das Bett hinab, auf dem der Gelähmte lag. Also das zeugt schon von der Überzeugung der vier, die ihn getragen haben, dass sie davon ausgingen, dass es Sinn macht, von jemand anders das Dach aufzubrechen, weil vielleicht war der Hausbesitzer da nicht so begeistert und erfreut. Da kann man schon sehen, dass da bei den Vieren eine Überzeugung da war, dass das Sinn macht und dass das wohin führt und dass Jesus also helfen kann. Und als Jesus ihren Glauben sah, also wenn du nicht glaubst, dass Jesus diesen Gelähmten heilen kann, dann wirst du nicht dich dort an den Menschen vorbeidrängeln, diesen Gelähmten aufs Dach hieven, das Dach aufbrechen und den dann runterlassen, um zu Jesus zu kommen. Also da musst du Glauben haben, sonst machst du das nicht. Und deshalb ist das ja auch in der Schrift bestätigt und festgehalten, dass sie Glauben hatten. Als Jesus ihren Glauben sah, spricht er zu dem Gelähmten: Kind, deine Sünden sind vergeben. Ist irgendwie nicht jetzt ganz genau das, glaube ich, was die Leute erwartet hatten. Ich finde es bemerkenswert, dass die vier als diejenigen angesprochen sind, die, wo Jesus Glauben sah. Also sie haben geglaubt mit dem Gelähmten oder für ihn. Und Jesus sagt: Kind, deine Sünden sind vergeben. Es saßen dort aber einige von den Schriftgelehrten und überlegten in ihren Herzen: Was redet dieser so? Er lästert. Wer kann Sünden vergeben außer einem Gott? Also sie legen damit Zeugnis ab, dass sie Jesus nicht als den Sohn Gottes anerkannten. Und sogleich erkannte Jesus in seinem Geist, dass sie so bei sich überlegten, und spricht zu ihnen: Was überlegt ihr dies in euren Herzen? Was ist leichter, zu dem Gelähmten zu sagen, deine Sünden sind vergeben, oder zu sagen, steh auf und nimm dein Bett auf und geh umher? Damit ihr aber wisst, dass der Sohn des Menschen Vollmacht hat, auf der Erde Sünden zu vergeben, spricht er zu dem Gelähmten: Ich sage dir, steh auf, nimm dein Bett auf und geh in dein Haus. Und er stand auf, nahm sogleich das Bett und ging vor allen hinaus, so dass sie alle außer sich gerieten und Gott verherrlichten und sagten: Niemals haben wir so etwas gesehen. In dieser Passage können wir sehen, dass es da einen Zusammenhang gibt zwischen körperlicher Krankheit und Sünde. Das muss nicht in jedem Falle so sein, aber ich glaube, dass es diesen Zusammenhang gibt. Und dass Jesus die körperliche Heilung tut als sichtbaren Beweis, dass er die Macht hat, Sünden zu vergeben. Und vielleicht ist das ein bisschen eine Hilfe, genauso wie wir aus Glauben empfangen, dass wir gerecht sind vor ihm und dass wir Kinder Gottes heißen und dass jetzt nichts mehr ist, was uns trennt vom Herrn. Wie wir das aus Glauben empfangen, genauso empfangen wir aus Glauben körperliche Heilung. Und Jesus stellt die Frage: Was ist schwieriger zu tun oder zu sagen? Und ich denke, es ist beides nur möglich durch Glauben. Und so wie wir glauben, dass der Herr uns vergeben hat, dass er für unsere Schuld gestorben ist, dass der Schuldstein, der gegen uns stand, zerrissen ist, so sollen und können wir glauben, dass er uns heilt. Möglicherweise, das ist uns hier nicht beschrieben, war der Grund dieser Lähmung, der Grund dieser Krankheit ein Fluch, der vielleicht durch Sünde in das Leben dieses Menschen gekommen ist. Und Jesus, geleitet vom Geist Gottes, hat das zuerst angesprochen und ihm Vergebung zugesprochen, Vergebung seiner Sünden. Und ich habe hier in der Überschrift, dass Krankheiten eine Konsequenz sein können von Sünde und von Ungehorsam, körperliche Krankheiten. Lass uns mal schauen in 5. Mose 28. Das Kapitel 5. Mose 28 ist dieses zentrale Kapitel über das Thema Segen oder Fluch. Und die länger in der Gemeinde sind, denke ich, haben noch so den Grundstoff der Lehre in sich, was wir damals auch durch das Buch von Derek Prinz behandelt haben: Segen oder Fluch, sie haben die Wahl. Und dieses ganze Kapitel 5. Mose 28 beschreibt, was müssen wir tun, um im Segen zu leben und was bedeutet das und welcher Segen ist verheißen. Und wenn wir anders leben, wie Gott es sagt, was bedeutet das dann? Segen oder Fluch. Das ist ein ganz, ganz wichtiges Kapitel im Wort Gottes und es lohnt sich, das insgesamt zu studieren. Also, es gibt im ersten Teil eine Auflistung von Segen. Und ich möchte aus dem zweiten Teil ein paar Verse lesen, dass wir sehen können, körperliche Krankheiten können die Folge von Sünde oder Ungehorsam sein. Ich betone noch einmal, können. Es heißt nicht in jedem Falle, jeder, der eine körperliche Krankheit hat, muss ja gesündigt haben. Das heißt es nicht. Aber das ist ein Weg oder eine Art und Weise, wie körperliche Krankheiten in unser Leben kommen können. Und das ist wichtig, dass wir uns das anschauen. Also 5. Mose 28, Vers 15. Es wird aber geschehen, wenn du der Stimme des Herrn deines Gottes nicht gehorchst, sodass du nicht darauf achtest, all seine Gebote und seine Ordnungen zu tun, die ich dir heute gebiete. Dann werden all diese Flüche über dich kommen und dich erreichen. In diesem Kapitel handelt der erste Vers, klingt genau so, dass lediglich Gott sagt, wenn du all die Gebote beachtest und meine Worte hörst, dann werden all die Segnungen dich erreichen. Und dann nach den Segnungen kommt dieser Vers, es wird geschehen, wenn du der Stimme des Herrn, deines Gottes, nicht gehorchst, sodass du nicht darauf achtest, all seine Gebote und seine Ordnung zu tun, die ich dir heute gebiete, dann werden all diese Flüche über dich kommen und dich erreichen. Ich halte es für wichtig, dass wir sehen, dass auch wenn wir heute im neuen Bund leben durch das Opfer von Jesus, das Thema Gehorsam ein wichtiges Thema ist in unserem Leben. Und dass Ungehorsam immer noch dieselben Konsequenzen hat, die hier aufgelistet sind. Wir können nicht in dem oberflächlichen Wohlfühl-Evangelium uns bewegen, na jetzt ist ja Jesus gestorben und jetzt wird irgendwie alles gut und er wird mit Gnade irgendwie alles zudecken. Das wird er nicht tun, wenn es um Ungehorsam geht oder um einen Lebensstil, der dem Wort Gottes widerspricht. Und dann kommen eine sehr viel längere Auflistung an Versen, wo alle Arten von Flüche genannt sind. Und wenn man das durchgehend liest, ist das fast schwer zu ertragen. Deshalb habe ich jetzt mal nur die Verse rausgesucht, wo es um körperliche Krankheit geht. Also zum Beispiel Vers 21. Der Herr wird die Pest an dir haften lassen, bis er dich ausgerottet hat aus dem Land, wohin du kommst, um es in Besitz zu nehmen. Der Herr wird dich schlagen mit Schwindsucht, mit Fieberglut und mit Hitze und mit Entzündung. Vers 27. Der Herr wird dich schlagen mit Geschwüren Ägyptens und mit Beulen und mit Krätze und mit Grind, dass du nicht mehr geheilt werden kannst. Oder 28. Der Herr wird dich schlagen mit Wahnsinn, mit Blindheit und mit Geistesverwirrung. 35. Der Herr wird dich schlagen mit bösen Geschwüren an den Knien, an den Schenkeln, von deiner Fußsohle bis zu deinem Scheitel, dass du nicht mehr geheilt werden kannst. Vers 45. All diese Flüche werden über dich kommen und dich verfolgen und dich erreichen, bis du vernichtet bist, weil du der Stimme des Herrn deines Gottes nicht gehorcht hast, seine Gebote und seine Ordnung zu bewahren, die er dir befohlen hat. Ich habe erst jetzt neulich gelesen in den Nachrichten, dass man schätzt, dass die Anzahl von Alzheimer-Erkrankungen wohl in den nächsten 20, 30 Jahren um ein Vielfaches ansteigen wird. Wir hatten gerade was gelesen von Geistesverwirrung. Es ist eine Tatsache, dass die Gesellschaft im Allgemeinen noch nie in der Geschichte der Menschheit so krank war wie heute. Das ist ein Fakt. Das hat etwas damit zu tun, dass ein Volk oder eine Gesellschaft Gott ablehnt und sich weigert, sich den Geboten und Ordnungen Gottes zu unterwerfen. Und das Wort Gottes sagt uns hier all diese Flüche. Wir reden heute von mehreren sogenannten unheilbaren Krankheiten. Und wir haben es eben gelesen, dass in diesen Flüchen Gott Dinge ankündigt und hier steht, dass du nicht mehr geheilt werden kannst. Das Leben außerhalb der Ordnung Gottes bringt uns unter Fluch. Und Auswirkungen von Fluch können körperliche Krankheiten sein. Unser körperliches Wohlergehen steht in engem Zusammenhang mit unserem Lebensstil und mit der Tatsache, ob wir unser Leben anhand der Heiligen Schrift ausrichten oder nicht. Das hat etwas mit der Furcht des Herrn zu tun. Krankheiten als Konsequenz von Sünde oder von Ungehorsam ist eine Möglichkeit, wodurch Krankheiten in unser Leben kommen. Es ist nicht die einzige oder allumfassende, Und der Rückschluss, es ist jemand krank, also muss er gesündigt haben, der ist verkehrt. Gibt auch diese Stelle im Neuen Testament, wo die Jünger Jesus fragen, wer hat gesündigt, er oder seine Eltern? Und Jesus sagt, keiner hat gesündigt. Die Krankheit ist da, damit die Größe Gottes verherrlicht wird. Also es gibt verschiedene Ursachen, aber das ist mir wichtig, dass wir das auch mit im Blick haben. Körperliche Krankheit kann in unser Leben kommen, wenn wir unser Leben nicht nach dem Wort Gottes ausrichten, wenn es Bereiche gibt, wo wir nicht in der Furcht des Herrn leben. Dann wollen wir diese, denke ich, sehr bekannte Schriftstelle anschauen in Jakobus 5. Ich lese mal ab Vers 14, Jakobus 5, Vers 14. Ist jemand krank unter euch? Er rufe die Ältesten der Gemeinde zu sich und sie mögen über ihn beten und ihn mit Öl salben im Namen des Herrn. Und das Gebet des Glaubens wird den Kranken retten und der Herr wird ihn aufrichten und wenn er Sünden begangen hat, wird ihm vergeben werden. Bekennt nun einander die Sünden und betet füreinander, damit ihr geheilt werdet. Viel vermag eines gerechten Gebet in seiner Wirkung. Also Jakobus 5 ist das so dieses Stichwort unter den Gläubigen. Ja, ich brauche mal Gebet nach Jakobus 5. Es ist mir sehr wichtig, dass wir erkennen, diese drei Verse, das ist das Paket. Alle drei Verse ist das sogenannte Gebet nach Jakobus 5. Ich lese uns das nochmal aus der NGÜ-Übersetzung. Ist jemand von euch krank, dann bitte er die Ältesten der Gemeinde zu sich, damit sie für ihn beten und ihn im Namen des Herrn mit Öl salben. Ihr Gebet, im Glauben gesprochen, wird dem Kranken Rettung bringen. Der Herr wird ihn seine Hilfe erfahren lassen. Und wenn er Sünden begangen hat, wird ihm vergeben werden. Darum bekennt einander eure Sünden und betet füreinander, damit ihr geheilt werdet. Das Gebet eines Menschen, jetzt kommt, worauf ich hinaus will, der sich nach Gottes Willen richtet. Das Gebet eines Menschen, der sich nach Gottes Willen richtet, ist wirkungsvoll und bringt viel zustande. Zunächst einmal, lasst uns festhalten, die Schrift räumt also hier die Möglichkeit ein, dass jemand in der Gemeinde krank ist. Das wollen wir erstmal festhalten, des Dorfes geben. Das ist erlaubt. Dann sagt die Schrift, dass derjenige die Ältesten zu sich rufen soll. Also es geht um eine Schwere der Krankheit, wo man nicht mehr in der Lage ist, sein Haus zu verlassen und deshalb die Ältesten zu sich rufen muss. Und dann sagt die Schrift, dass die Ältesten beten sollen und ihn mit Öl salben sollen. Also die Rede war damals von Olivenöl und das galt auch als eine Art von Medizin und als sehr wohltuend. Dann sagt diese Schriftstelle, dass das Gebet mit Glauben gebetet werden muss. Dann haben wir gelesen, dass Sünden bekannt werden sollen. Vers 16, bekennt einander die Sünden. Und Sünden bekennen bedeutet, es gibt aufrichtige Reue, es gibt die feste Absicht, nicht weiter zu sündigen und es beinhaltet das tatsächliche Unterlassen von Sünde. Und wenn wir diese drei Verse sehen, können wir wieder sehen, körperliche Krankheit und Sünde haben einen engen Zusammenhang, auch im Neuen Testament. Das ist etwas, wenn ich zurückdenke über unsere Praxis, über die Jahre, was, glaube ich, sehr unterbelichtet war. Wir haben ja viele, viele Heilungen erlebt. Wir haben auch als Älteste gebetet, wo nichts geschah. Aber ich denke, dass das sehr selten der Fall war, dass wir einander Sünde bekannt haben. Und ich glaube, dass das im Zusammenhang steht. Ich glaube, dass diese drei Verse zusammengehören. Und ich denke, dass wir das in unsere Praxis mit einfließen lassen müssen und sollen ab heute. wenn wir die Ältesten rufen oder unsere Jupsleiter, die in unserer Autorität der Ältesten auch für Kranke beten können und sollen, weil wir sonst bei der Gemeindegröße eigentlich nichts anderes mehr tun würden, dann als zu Kranken zu fahren, dann lass uns das ab jetzt so tun. Lass uns Sünden voreinander bekennen. Lass uns Dinge bekennen, wo wir wissen, die sind faul und die gefallen Gott nicht und da war ich daneben. Und lasst uns ab heute, bevor wir die Ältesten rufen, uns im Klaren sein, da muss ich ein paar Sachen auf den Tisch bringen, die vielleicht in meinem Leben irgendwie nicht so ganz koscher sind. Andernfalls, glaube ich, sind wir nicht in der Position, die Verheißung in Anspruch zu nehmen, die da steht. Wir wissen das ja von unserem wunderbaren Bibellehrer Derek Prinz. Biblische Methoden erzielen biblische Resultate. Und die biblische Methode ist, die Ältesten beten im Glauben, salben die Person mit Öl. Man bekennt einander Sünden, damit ihr geheilt werdet. Das ist als Voraussetzung genannt für Heilung. Also wir sehen auch im Neuen Testament diesen Zusammenhang zwischen körperlicher Heilung und das gereinigt werden von Sünde und das Vergebung empfangen von Sünden. Und das finde ich so gut formuliert, weil im Elberfelder steht, das Gebet des Gerechten, da haben wir ja schon wieder so leise Zweifel, ja, bin ich gerecht, ja, Gebet des Gerechten. Deshalb finde ich das so gut formuliert, das Gebet eines Menschen, der sich nach Gottes Willen richtet, ist wirkungsvoll und bringt viel zustande. Dann schauen wir uns da noch eine Stelle an aus Jesaja 59, die da irgendwie ranpasst und dazugehört. Jesaja 59, Vers 1. Siehe, die Hand des Herrn ist nicht zu kurz, um zu retten, und sein Ohr ist nicht schwer, um zu hören. Also der Herr kann retten und der Herr hört. Sondern eure Vergehen sind es, die eine Scheidung gemacht haben zwischen euch und eurem Gott. Und eure Sünden haben sein Angesicht vor euch verhüllt, dass er nicht hört. Das ist nochmal eine andere Schriftstelle zu dem Thema. Sünde, die nicht bekannt ist, trennt uns von Gott. Und aus dieser Jakobusstelle geht es hervor, dass wir damit die Verheißung, dass es besser mit uns geht, dass wir gerettet werden, nicht in Anspruch nehmen können, wenn wir das nicht beherzigen. Also zusammenfassend, die Schrift räumt die Möglichkeit an, dass jemand in der Gemeinde krank ist. Wenn jemand krank ist, dann soll er die Ältesten rufen. Das Gebet muss mit Glauben gebetet werden. Sünden sollen bekannt werden. Was mit aufrichtiger Reue und mit der festen Absicht verbunden sein muss, das zu unterlassen oder anders zu leben in dem Bereich. Es steht, dass wir dann füreinander beten, einander bekennen, was etwas zu tun hat mit offenen und aufrichtigen Beziehungen. Und dann haben wir die Verheißung, dass wir als Gerechte beten und dass der Herr sagt, wir werden geheilt. Das alles ist etwas anderes, als ohne in Beziehung zu sein, sich die Dienstleistung eines Ältestengebets abzuholen. Ich hoffe, ihr wisst, was ich damit meine. Immer wieder mal über die Jahre haben uns auch Leute so angesprochen von außerhalb. Ja, wir brauchen mal ein Ältestengebet, da ist die in die schwere Krankheit. Und natürlich können wir nur nach Jakobus 5 als Ältester für jemanden beten, wo wir als Älteste auch Verantwortung haben oder für die Person, für die wir auch überhaupt Älteste sind. Also wie alle praktischen Anweisungen im Wort Gottes ist es wichtig, dass wir im Geist geleitet die Dinge tun und nicht als bloße Formel oder Pflichterfüllung. Ich hole mir mal noch schnell ein Ältestengebet ab, bevor ich dann beim nächsten Arztbesuch mein Vertrauen voll und ganz in die medizinischen Künste setze. Das ist etwas anderes, als was diese Schriftstelle meint. Interessant ist, dass das in unserer Gesellschaft sehr verbreitet ist, und das ist die moderne Psychologie, dass die Verantwortung für Sünde, die persönliche Verantwortung für Sünde verschleiert wird und dass man von Neurosen spricht oder von Problemen oder von Erkrankungen. Man spricht heute nicht mal von einer Alkoholsucht, sondern von Alkoholerkrankung. Das ist ein Geist, der in unserer Gesellschaft weht, ein Geist des Humanismus, der verschleiert, dass man persönliche Verantwortung übernehmen muss für Sünden. Und das ist definitiv der Weg, wodurch Heilung auch im körperlichen Bereich in unser Leben kommt. Dann hatte ich ja eingangs diese Schriftstelle genannt aus 2. Mose, wo Gott am Ende sagt, ich bin der Herr, der dich heilt. Wenn wir das wirklich glauben würden, ich glaube, wir würden uns in vielen Situationen völlig anders verhalten als momentan. Ich bin der Herr, der dich heilt. Und ich will nochmal den Zusammenhang dieser Stelle lesen aus 2. Mose 15, 22. Damit wir sehen, in welchem Kontext hat Gott das gesagt. Mose ließ Israel vom Schilfmeer aufbrechen und sie zogen hinaus in die Wüste Schur und wanderten 3 Tage in der Wüste und fanden kein Wasser. 3 Tage in der Wüste ohne Wasser ist echt hart. Da kamen sie nach Mara, aber sie konnten das Wasser von Mara nicht trinken, denn es war bitter. Darum gab man dem Ort den Namen Mara. Und das Volk murrte gegen Mose, was sollen wir trinken? Da schrie er zum Herrn, und der Herr zeigte ihm ein Stück Holz, das warf er ins Wasser, und das Wasser wurde süß. Dort legte er Ordnung und Recht für es fest, und dort prüfte er es. Also der Herr prüfte das Volk. Und er sprach, wenn du willig auf die Stimme des Herrn, deines Gottes, hörst und tust, was in seinen Augen recht ist, seinen Geboten gehorchst und all seine Ordnungen hältst, dann werde ich dir keine der Krankheiten auflegen, die ich den Ägyptern auferlegt habe, denn ich bin der Herr, der dich heilt. Obwohl das heute nicht das Thema sein soll, möchte ich das aber erwähnen, dass das, was an Plagen die Ägypter erreichte, waren ganz gezielte Aktionen, wo mit jeder einzelnen Plage oder Krankheit Gott einen ägyptischen Götze vom Thron gestoßen hat. Das werde ich aber irgendwann später noch bringen und genauer auch euch zeigen anhand von Symbolen, damit wir sehen, was sind denn Quellen unserer heutigen Medizin und wo kommt denn das Ganze her an der Geschichte? Also all die Plagen, die abliefen und die Krankheiten hatten etwas zu tun mit ägyptischen Göttern und Götzen. Das war sehr gezielt, das war nicht zufällig, was da geschah. Und wir können an dieser Schriftstelle auch sehen, der pauschale Spruch, Gott macht niemand krank, Gott würde nie jemand eine Krankheit schicken, ist nicht aus der Schrift. Weil Gott ja ganz klar sagt, wenn du meinen Geboten gehorchst, werde ich dir nicht die Krankheiten senden, die ich den Ägyptern gesendet habe. Die Krankheiten, die die Ägypter erreicht haben, kamen von Gott. Und interessant ist, nach dieser Verheißung, ich bin der Herr, der dich heilt, und nach Demonstration, dass das bittere Wasser süß wurde, und Gott hier an diesem Ort festgelegt hat, was recht ist, dann steht Vers 27, dann kamen sie nach Elim, und dort waren 12 Wasserquellen und 70 Palmbäume, und sie lagerten sich dort am Wasser. Also, das eröffnet nochmal im Praktischen die Tiefe und das Gewicht der Verheißung. Gott hat dann sie gebracht zu 12 Quellen und 70 Palmbäume. Sprich, du hast Schatten. Und in der Wüste wirst du für Schatten extrem dankbar. Das verdeutlicht nochmal die Breite der Verheißung. Ich bin der Herr, der dich heilt. Ich bin der Gott, dein Arzt. 12 Wasserquellen. Nicht eine, wo das Volk stundenlang anstehen musste, 12. Und 70 Palmbäume, jeder hatte Schatten. Und das war ein Ort, wo steht, dass Gott das Volk geprüft hat. Das ist ein weiterer Punkt. Es kann sein, dass körperliche Krankheiten in unserem Leben sind, weil Gott uns testet, weil Gott unsere Reaktion wissen will, weil Gott wissen will, was wir glauben, weil Gott sehen will, wozu wir stehen. Weil Gott wissen will, wie weit es her ist mit unserem Ich glaube an das Wort und ich stehe zum Herrn. Und ich habe in meinem Leben mehrfach Phasen erlebt von krasser körperlicher Krankheit, wo du dann merkst, jetzt geht's wirklich ums Eingemachte. Halte ich jetzt fest an dem Wort oder nicht? Weil ich habe die Schmerzen und ich habe die Schwierigkeiten. Also es kann auch sein, dass der Herr uns testet. Und da er der Herr ist, darf er das auch. Wir sehen hier, das steht, dass er das Volk prüfte. Und wir haben das in Jakobus 1 als neutestamentliche Entsprechung, dass sowas also auch für uns in Frage kommt. Da steht nämlich, haltet es für lauter Freude, meine Brüder, wenn ihr in mancherlei Versuchung geratet. Oder in einer anderen Übersetzung übersetzt, NGÜ, in Prüfungen verschiedenster Art. Es kann sein, dass der Herr uns prüft, damit unser Glauben bewährt wird. Damit unser Glauben Fundamente bekommt. Dass wir nicht von jedem kleinen Wind umgepustet werden. Dass wir stehen im Wort und im Gebet. Auch wenn wir uns gar nicht danach fühlen. Also das ist die neutestamentliche Entsprechung. Und die Bibel fordert uns auf, dass wir es für lauter Freude halten sollen, wenn wir geprüft werden. Und ich glaube, in Zeiten der Prüfung kann man Freude empfangen, indem man auf das Ende schaut und auf die positive Auswirkung, die es für uns hat. Und ich denke, das könnt ihr alle bestätigen, wenn da eine Zeit von Prüfung war und du hast dich wie ein Pitbull festgebissen an dem, was Gott sagt, und du bist da durchgekommen, dann war das die Zeit, wo du am meisten im Glauben gewachsen bist. Oder? Die Zeit, wo es vom Moment nicht gut aussieht, wo du nicht die Lösung kennst und trotzdem blind und stur sagst, Herr, ich glaube dir und dein Wort ist trotzdem wahr und daran halte ich fest und ich rück davon nicht ab. Diese Zeiten sind die Zeiten, wo unser Glauben stark wird. Und deshalb können wir uns darüber freuen, wenn Gott uns solche Zeiten gönnt, weil wir dadurch stark werden. Verschiedene Arten von Prüfungen. Jesus will heilen und kann heilen, damals wie heute. Und da wollen wir uns Schriftstellen anschauen dazu. Matthäus 8, Vers 16. Als es aber Abend geworden war, brachten sie viele Besessene zu ihm. Und er trieb die Geister aus mit seinem Wort und er heilte manchen Leidenden. Er heilte alle. Ich habe wirklich geforstet mit Bibelprogrammen und im Internet auf so einer Seite, wo man Bibelübersetzungen hat. Ich habe keine Stelle gefunden, wo Jesus nicht alle heilte, bis auf eine einzige. Auf die kommen wir dann noch. Also man brachte Besessene zu ihm und er trieb die Geister aus mit seinem Wort und heilte alle Leidenden. Es ist wichtig, dass wir das auch sehen in Bezug auf körperliche Krankheit, dass in dem Dienst von Jesus das Beten um Befreiung, das Dämonen ausfahren, dass dämonische Einflüsse aufhören und körperliche Krankheit sehr eng miteinander verwoben war. Also Jesus machte da keine Trennung und es ging bei ihm ineinander über und ich glaube, das ist auch heute noch so, je nachdem, wie der Heilige Geist uns leitet, dass es darum geht, Dämonen auszutreiben oder um Heilung zu beten. Und er heilte alle Leidenden, damit erfüllt wurde, was durch den Propheten Jesaja geredet ist. Da spricht er selbst, nahm unsere Schwachheiten und trug unsere Krankheiten. Dann haben wir eine Stelle aus Lukas 5, ab Vers 12. Es geschah, als er in einer der Städte war, siehe, da war ein Mann voller Aussatz, und als er Jesus sah, fiel er auf sein Angesicht und bat ihn und sprach, Herr, wenn du willst, kannst du mich reinigen. Und er streckte die Hand aus, rührte ihn an und sprach, mal sehen. Jesus sagte, ich will. Das ist die fundamentale Aussage. Es gibt zwei Wenn-Fragen in dem ganzen Thema Heilung, die Jesus gestellt wurden. Das eine davon, Herr, wenn du willst. Und Jesus beantwortet diese Frage ein für alle Mal, ich will. Es ist der Wille Gottes, dass wir geheilt werden. Es ist der Wille von Jesus, dass wir gesund sind. Dieser Mann kommt zu ihm. Aussatz bedeutete, er war ausgeschlossen von jeglicher menschlichen Gemeinschaft. Die Leute mussten weit vor der Stadt in irgendwelchen Höhlen hausen, bekommen da von ihren Anverwandten Nahrung hingebracht, weil das hochgradig ansteckend war. Diese Leute vegetierten fast wie Tiere. Und er wirft sich vor Jesus auf sein Angesicht. Das zeigt etwas über seine Haltung ihm gegenüber. Die war völlig anders wie die der Schriftgelehrten und der Pharisäer. Wie kann er so etwas tun? Wie kann er den anderen Sünden vergeben? Das ist eine völlig andere Haltung. Er wirft sich vor ihm in den Dreck. Herr, wenn du willst, kannst du mich reinigen. Und Jesus sprach, ich will, sei gereinigt. Und zugleich wischt der Aussatz von ihm. Dieser Mann muss in dem Moment neue Gliedmaßen bekommen haben, weil bei Aussatz zuerst die Zehen und die Finger verfaulen und eine komplett neue Haut. Also wann immer die Frage aufkommt, will der Herr mich heilen? Jesus hat gesagt, ich will. Ich will, hat Jesus gesagt. Das steht fest. Und er gebot ihm, es niemand zu sagen. Geh aber hin und zeige dich dem Priester und opfere für deine Reinigung, wie Mose geboten hat, ihnen zum Zeugnis. Also Jesus weist ihn an, dass der Geheilte gemäß der Ordnung von Mose dafür opfern sollte. Das finde ich sehr interessant, dass Jesus sich hier an den Dienstweg hält und auch damit sich als der Messias erweist. Ich glaube, dass er ihm gebot, das niemand anders zu erzählen. Wir haben das auch bei anderen Passagen in den Evangelien, dass Jesus in seiner ersten Zeit seines Wirkens den Leuten, die Heilung erfahren haben, verboten hat, das bekannt zu machen. Was oft nicht funktionierte. Ich glaube, der Grund dafür war, dass die Juden damals einen Messias erwarteten, der auftritt wie ein Kriegsherr und der in der Lage ist, die römische Besatzung zu beenden. Der letzten Endes durch Macht und Kraft die Römer aus dem Land hinauswirft. So einen Messias erwarteten sie. Und ich glaube, dass Jesus am Anfang oft sagte, sag es niemanden, schweig darüber, weil sie ihn sonst wahrscheinlich sofort zum König gekrönt hätten, in der Erwartung, er würde dann in der kriegerischen Auseinandersetzung die Römer aus dem Land werfen. Sie erwarteten überhaupt keinen Messias, der am Ende wie ein Verbrecher gekreuzigt würde. Also die Frage, will der Herr mich heilen, ist beantwortet im Wort Gottes. Jesus sagt, ich will. Lukas 6, Vers 17. Als er mit ihnen herabgestiegen war, trat er auf einen ebenen Platz und eine Menge seiner Jünger und eine große Menge des Volkes von ganz Judäa und Jerusalem und von der Seeküste und von Tyrus und Sidon, die kamen, ihn zu hören und von ihren Krankheiten geheilt zu werden. Und die von unreinen Geistern geplagten wurden geheilt. Und die ganze Volksmenge suchte ihn anzurühren, denn Kraft ging von ihm aus und heilte alle. Heilte alle. Matthäus 9, 35. Und Jesus zog umher durch alle Städte und Dörfer und lehrte in ihren Synagogen und predigte das Evangelium des Reiches. Zuerst kommt das Wort Gottes baut Glauben auf und heilte jede Krankheit und jedes Gebrechen. Matthäus 12, 15. Als aber Jesus erkannte, entwich er von dort und es folgten ihm große Volksmengen und er heilte sie alle. Matthäus 12, 22, dann wurde ein Besessener zu ihm gebracht, blind und stumm, und er heilte ihn, sodass der Stumme redete und sah. Matthäus 14, 14. Und als er ausstieg, sah er eine große Volksmenge und er wurde innerlich bewegt über sie und heilte ihre Kranken. Matthäus 15, 30. Und große Volksmengen kamen zu ihm, die Lahme, Blinde, Krüppe, Stumme und viele andere bei sich hatten. Und sie warfen sich ihm zu Füßen und er heilte sie. Matthäus 19, 2. Es folgten ihm große Volksmengen und er heilte sie dort. Matthäus 21, 14. Es traten Blinde und Lahme in dem Tempel zu ihm und er heilte sie. Markus 1, 34. Und er heilte viele an mancherlei Krankheiten Leidende und er trieb viele Dämonen aus und ließ die Dämonen nicht reden, weil sie ihn kannten. Markus 3, 10. Und denn er heilte viele, sodass alle, die Leiden hatten, sich auf ihn stürzten, um ihn anzurühren. Also das ist nur ein kleiner Auszug, da könnte man jetzt noch eine Weile so weitermachen. Ich lese uns das, dass das Glauben aufbaut in uns. Jesus hat gesagt, ich will. Apostelgeschichte 10, 38, das ist ein kleiner Auszug aus der Lehre, die Petrus im Haus des Cornelius gibt oder gab. Apostelgeschichte 10, 38. Jesus von Nazareth, wie Gott ihn mit Heiligem Geist und mit Kraft gesalbt hat, der umherging und wohltat und alle heilte, die von dem Teufel überwältigt waren, denn Gott war mit ihm. Also auch Petrus bezeugt Jesus als den, der ausgestattet war mit Kraft und alle heilte. Ja, nun wissen wir aus dem Wort, dass Jesus uns ein Vorbild darin gegeben hat, und wir wollen uns Schriftstellen anschauen, dass er uns dazu beauftragt hat. Lukas 9, Vers 1. Als er aber die 12 zusammengerufen hatte, gab er ihnen Kraft und Vollmacht über alle Dämonen und zur Heilung von Krankheiten. Und er sandte sie, das Reich Gottes zu predigen und die Kranken gesund zu machen. Das war der Auftrag, der Herr hat die Jünger ausgestattet. Es steht da, gab ihnen Kraft und Vollmacht. Und der Auftrag war, das Reich Gottes zu predigen, das Wort auszuteilen. Das Wort muss gepredigt werden, das Wort muss verkündigt werden. Das ist immer die Voraussetzung. Und die Kranken gesund zu machen, diese beiden Aufträge. Und wenn hier steht, er gab Vollmacht über alle Dämonen, dann können wir das in das Paket mit einschließen, Menschen von dämonischen Mächten befreien zu können und sie zu heilen. Matthäus 10, 8, ganz einfache Anweisung an alle Jünger, an die Jünger damals, an uns heute. Heilt Kranke, weckt Tote auf, reinigt Aussätzige, treibt Dämonen aus. Umsonst habt ihr empfangen, umsonst gebt. Dieser Vers wird immer mächtig verbogen, wenn es darum geht, Diener Gottes mies zu bezahlen. Da wird immer dieser Vers ins Feld gebracht. Umsonst habt ihr empfangen, umsonst gebt. Der Vers bezieht sich auf die übernatürliche Salbung und Kraft des Heiligen Geistes, Tote auferwecken zu können und Kranke zu heilen und Aussätzige zu reinigen. Die Bibel sagt, dass wir daraus keinen Gewinn machen sollen. Wir sind beauftragt, Kranke zu heilen und wir sollen nicht daraus ein Geschäft machen, dass wenn wir jemand die Hand auflegen und es besser mit ihm geht oder er schlagartig geheilt wird, dass wir dann danach Kasse machen. Was leider im Reich Gottes eine Tatsache ist, was geschieht. Es gibt tatsächlich Dienste, wo man je nach Länge des Gebetes im Voraus bezahlt, damit dann irgendetwas geschehen soll. Also dieses umsonst habt ihr empfangen, umsonst gebt, bezieht sich darauf, dass die Kraft Gottes durch uns wirkt und wir dadurch in der Lage sind, Wunder zu tun. Und daraus sollen wir kein Geschäft machen. Dann lesen wir Apostelgeschichte 5, 14. Also wir hatten jetzt zwei Schriftstellen, dass Jesus seine Jünger beauftragt, Kranke zu heilen, Tote aufzuwecken, Aussätzige zu reinigen und dass er dazu die Kraft und die Vollmacht gegeben hat. Und jetzt schauen wir Apostelgeschichte 5, 14. Umso mehr wurden solche, die an den Herrn glaubten, hinzugetan, Scharen von Männern und auch Frauen, so dass sie die Kranken auf die Straße hinaustrugen und auf Betten und Lager legten, damit, wenn Petrus käme, auch nur sein Schatten einen von ihnen überschatten möchte. Es kam aber auch die Menge aus den Städten um Jerusalem zusammen und sie brachten Kranke und von unreinen Geistern Geplagte, die alle geheilt wurden. Das ist diese Schriftstelle, wo wir manchmal sagen, wenn so Gedankengut irgendwie bei uns Fuß fassen möchte, wir haben eigentlich jetzt weitestgehend alles erreicht und wir sind in der Gemeinde und der Herr ist da und der Herr versorgt uns und wir kommen vorwärts im Glauben und ist alles schön so. Es ist noch Luft nach oben. Das kann man an dieser Schriftstelle erkennen. Ich kann mich da an ein Gespräch erinnern, vor ein paar Jahren, wo mir das so einfiel und ich sagte, ja, solange noch nicht die Krüppel und Gelähmten und Kranken vor deiner Haustür alle auf den Fußweg gelegt werden, damit, wenn du rauskommst, der Schatten auf sie fällt, ist noch Luft. Dürfen wir noch wachsen? Sind wir noch nicht am Ziel? Ich finde es gewaltig, das begeistert mich, das zu lesen. In dieser Zeit waren die Christen nicht das Gespött der Gesellschaft. Da hat sich niemand lustig gemacht, was das für kranke, abgefahrene Typen sind, die irgendwie von gestern sind oder hinterm Mond leben. Das war ganz anders. Sie brachten die Kranken auf die Straße in der Hoffnung, der Petrus kommt vorbei und der Schatten fällt auf sie. Das ist der Plan Gottes für uns, ihr Lieben. Apostelgeschichte 28, Vers 8. Es geschah aber, dass der Vater des Publius von Fieber und Ruhe befallen, da niederlag. Zudem ging Paulus hinein und als er gebetet hatte, legte er ihm die Hände auf und heilte ihn. Als dies aber geschehen war, kamen auch die übrigen auf der Insel, die Krankheiten hatten, herbei und wurden geheilt. Das ist einfach herrlich. Ich finde es so stark. Apostelgeschichte 3, Vers 3. Als dieser Petrus und Johannes sah, wie sie in den Tempel eintreten wollen, bat er, dass er einen Almosen empfinge. Petrus aber und Johannes blickten fest auf ihn hin und sprach, sieh uns an. Er aber gab Acht auf sie, in der Erwartung, etwas von ihnen zu empfangen. Das ist diese Schriftstelle am Anfang der Apostelgeschichte, das erste Wunder, was die Apostel tun. Das ist ein ganz, ganz wichtiger Satz. Er gab Acht auf sie in der Erwartung, etwas zu empfangen. Das, glaube ich, ist ein Schlüssel bei jeder Art von Gebet um Heilung. Die echte Erwartung, etwas zu empfangen. Wir müssen aktiv einen Kampf führen gegen Erwartungslosigkeit in unserem Leben. Gegen Trägheit, gegen dieses, ja, man kann ja mal beten, vielleicht hilft's. Das ist der Schlüssel für die Heilung, die da geschah. Er gab Acht auf sie in der Erwartung, etwas von ihnen zu empfangen. Er erwartete zwar etwas anderes, aber er hatte Erwartung. Petrus aber sprach, Silber und Gold besitze ich nicht, was ich aber habe, das gebe ich dir im Namen Jesu Christi des Nazareers, geh umher. Und er ergriff ihn bei der rechten Hand und richtete ihn auf. Sofort aber wurden seine Füße und seine Knöchel stark. Er sprang auf, konnte stehen und ging umher. Und er trat mit ihnen in den Tempel, ging umher und sprang und lobte Gott. Und das ganze Volk sah ihn umhergehen und Gott loben. Und sie erkannten ihn, dass er der war, der um das Almosen an der schönen Pforte des Tempels gesessen. Und sie wurden mit Verwunderung und Erstaunen erfüllt über das, was sich mit ihm ereignet hatte. Dann muss ich Petrus vor dem Hohen Rat verantworten, Apostelgeschichte 4 und 9, wenn wir heute über die Wohltat an einem kranken Menschen verhört werden, wodurch dieser geheilt worden ist, so sei euch allen und dem ganzen Volk Israel kund, im Namen Jesu Christi des Nazareas, den ihr gekreuzigt habt, den Gott auferweckt hat aus den Toten, in diesem Namen steht dieser gesund vor euch. Also Petrus bekennt hier vor dem Hohen Rat, dass das geschehen ist im Namen und in der Kraft von Jesus, den sie gekreuzigt hatten. Ich finde das ein außergewöhnlich mutiges Bekenntnis von ihm. Dieser Mann hatte wirklich Mut. Dann lasst uns anschauen, Lukas 8. Ich hatte das schon angerissen. Ohne Erwartung empfangen wir nichts. Und ich glaube, ein wesentliches Hindernis, dass wir Heilung empfangen, ist Unglauben. Und Unglaube ist eine ernste Sache. Und da wollen wir uns anschauen, Lukas 8, ab Vers 40. Es geschah aber, als Jesus zurückkehrte, nahm ihn die Volksmenge auf, denn alle erwarteten ihn. Und siehe, es kam ein Mann mit Namen Jairus, und er war Vorsteher der Synagoge, und fiel Jesus zu Füßen und bat ihn, in sein Haus zu kommen, denn er hatte eine einzige Tochter von etwa 12 Jahren, und diese lag im Sterben. Während er aber hinging, drängten ihn die Volksmenge, und eine Frau, die seit 12 Jahren mit einem Blutfluss behaftet war, und obgleich sie ihren ganzen Lebensunterhalt an die Ärzte verwandt hatte, von niemand geheilt werden konnte, kam von hinten heran und rührte die Quaste seines Gewandes an, und zugleich hörte ihr Blutfluss auf. Und Jesus sprach: Wer ist es, der mich angerührt hat? Als aber alle es abstritten, sprach Petrus: Meister, die Volksmengen drängen und drücken dich. Mensch, siehst du nicht, hier sind solche Massen, ja, sollten dich da nicht berührt haben bei dem Gedränge. Jesus aber sprach: Es hat mich jemand angerührt, denn ich habe gespürt, dass Kraft von mir ausgegangen ist. Als die Frau aber sah, dass sie nicht verborgen blieb, kam sie zitternd und fiel vor ihm nieder und berichtete vor dem ganzen Volk, um welcher Ursache willen sie ihn angerührt habe und wie sie sogleich geheilt worden sei. Er aber sprach zu ihr: Tochter, dein Glaube hat dich geheilt. Dein Glaube hat dich geheilt. Ihre Überzeugung, ihre Erwartung: Ich dränge mich hier so lange vor, bis ich Jesus berühre. Ich weiß nicht, wie sie da mit den Ellbogen gekämpft hat, durch die Massen zu kommen, so nahe an ihn ran, dass sie ihn berühren konnte. Sie war überzeugt und glaubte: Das wird mir helfen, das wird mich retten. Dein Glaube hat dich geheilt. Während er noch redete, kommt einer von dem Haus des Synagogenvorstehers und sagt zu ihm: Deine Tochter ist gestorben, bemühe den Lehrer nicht. Als aber Jesus es hörte, antwortete er ihm: Fürchte dich nicht, glaube nur, und sie wird gerettet werden. Als er aber in das Haus kam, erlaubte er niemand hineinzugehen, außer Petrus und Johannes und Jakobus und dem Vater des Kindes und der Mutter. Alle aber weinten und beklagten sie. Er aber sprach: Weint nicht, denn sie ist nicht gestorben, sondern sie schläft. Und sie lachten ihn aus, da sie wussten, dass sie gestorben war. Er aber ergriff ihre Hand und rief und sprach: Kind, steh auf. Und ihr Geist kehrte zurück, und zugleich stand sie auf, und er befahl, ihr zu essen zu geben. Und ihre Eltern gerieten außer sich. Er aber gebot ihnen, niemand zu sagen, was geschehen war. Die Frau empfing Heilung durch Glauben. Und dann haben wir diese zweite Geschichte, die hier erwähnt wird, dass Jesus zu dem Synagogenvorsteher kommen soll und während der Vorgänge die Tochter gestorben ist. Und wichtig ist, dass wir hören, was Jesus sagt, als die Nachricht kommt: Deine Tochter ist gestorben, bemühe den Lehrer nicht. Oder im übertragenen Sinne: Wir bekommen eine ganz üble, finstere Diagnose. Fürchte dich nicht. Das sind die Schlüsselworte. Fürchte dich nicht. Furcht und Unglaube sind Zwillinge, die miteinander gehen und die sich gegenseitig ernähren. Deshalb ist das das Erste, was Jesus sagt. Die Nachricht kommt: Du brauchst den Meister nicht mal an dein Haus bitten, es ist gut, die Tochter ist gestorben, es ist zu spät, alles vorbei, alles finster, das war's. Jetzt ist sie tot, zu spät, gibt keine Hoffnung mehr. Fürchte dich nicht. Ich werde das noch ausführlicher behandeln. Ich glaube, dass es in der Phase, wo wir Symptome bekommen, ist eine Phase der Entscheidung. Und wir entscheiden, wie sich die Dinge danach entwickeln. Symptome von Krankheit kommen, ganz egal welcher Art. Wir entscheiden, wie es dann weitergeht, mit unserem Verhalten, mit unseren Entscheidungen. Und das sind die Worte Jesu, wenn da eine Nachricht kommt, es ist alles zu spät, es ist ganz schlimm, es ist unheilbar, es ist chancenlos. Fürchte dich nicht. Glaube nur. Was heißt nur? Glaube nur. Und sie wird gerettet werden. Angst ist Glaube an die Krankheit. Und das Vorgehen gegen Angst, praktisch, ist, sich mit voller Entschiedenheit auf Gott werfen und mit voller Entschiedenheit Gott vertrauen. Und da können die Leute unter uns, die durch schwere Krankheiten gegangen sind, fragen, wie entscheidend das war. Angst bekämpfen wir, indem wir mit aller Entschlossenheit uns auf den Herrn werfen und unser ganzes Vertrauen auf ihn setzen. Und indem wir anschauen, dass er Herr ist und er treu ist und er uns niemals alleine oder im Stich lässt. Niemals. Das wird er niemals tun. Niemals. Das Vorgehen gegen Angst im Zusammenhang mit Krankheit ist äußerst wichtig, wie sich das Ganze weiterentwickelt. Es ist äußerst wichtig, welche Tür wir aufschließen, wenn eine Diagnose gestellt ist. Und dann sehen wir, dass Jesus zu dem Haus kommt, Vers 51. Als er aber in das Haus kam, erlaubte er niemand hineinzugehen, außer Petrus, Johannes, Jakobus und die Eltern. Das hat einen Grund. Jesus hat alle Menschen entfernt, die voller Unglauben waren. Und die voll und ganz mit der Tatsache sich verbündet hatten, das Kind ist tot, das war's. Es steht dann im nächsten Vers, dass sie laut weinten. Ich glaube, dass sie das sehr gut konnten, auch in dieser Kultur. Weinten und beklagten sie. Es hat einen Grund, warum Jesus all diese Menschen aus dem Haus gesteckt hat. Er hat nur die Leute bei sich gelassen, die Glauben hatten. Einmal seine Jünger, glaube ich, zu Trainingszwecken. Und die Eltern, weil sie die Autorität über das Kind haben. Und das wichtig ist, auch im Zusammenhang mit Gebet für Kinder, dass die Eltern dem zustimmen oder mit dabei sind und das mit unterstützen. Das ist, hat einen Grund, warum er das tat. Weil all die anderen, die schon eingetaucht waren, dass es jetzt keine Lösung mehr gibt und der Unglaube schon fundamental groß geworden ist und von denen, die sie laut beklagten, keiner mehr davon ausging, dass Jesus da noch irgendwas tun könnte, die durften nicht dabei sein. Unglauben hätte das Ganze behindert. Und wir lesen dann auch im Vers 53, sie lachten ihn aus, da sie wussten, dass sie gestorben war. Für sie war die sichtbare Tatsache die oberste Wahrheit. Und dass Jesus sagt, die ist nicht gestorben, die schläft nur, das konnten sie nur noch drüber lachen. Weil für sie war die Tatsache die Tatsache. Und das hat was mit uns zu tun. Was nehmen wir für eine Haltung ein zu der diagnostizierten Krankheit? Welche Art von Tatsache ist es für uns und welche Realität ist für uns Jesus der Herr? Sie lachten ihn aus. Und Menschen mit so einer Haltung, die sich so in das hineinbegeben hatten in dieser Situation, konnten nicht dabei sein, wo Jesus betete, dass das Kind wieder aufweckt, was dann auch geschah. Dann lasst uns eine andere Stelle anschauen, Markus 9. Markus 9, ich lese ab Vers 14. Und als sie zu den übrigen Jüngern kamen, sahen sie eine große Volksmenge um sie her und Schriftgelehrte, die mit ihnen stritten. Also Jesus kommt mit zwei seiner Jünger vom Berg der Verklärung. Und sobald die ganze Volksmenge ihn sah, erstaunten sie sehr und sie liefen herbei und begrüßten ihn. Und er fragte sie, worüber streitet ihr mit ihnen? Und einer aus der Volksmenge antwortete, Lehrer, ich habe meinen Sohn zu dir gebracht, der einen stummen Geist hat. Und wo er ihn auch ergreift, zerrt er ihn zu Boden und er schäumt und knirscht mit den Zähnen und wird starr. Und ich sagte deinen Jüngern, dass sie ihn austreiben möchten, und sie konnten es nicht. Er aber antwortete ihnen und spricht, o ungläubiges Geschlecht, bis wann soll ich bei euch sein? Bis wann soll ich euch ertragen? Bringt ihn zu mir. Sie brachten ihn zu ihm, und als der Geist ihn sah, zerrte er ihn zugleich, und er fiel zur Erde, wälzte sich und schäumte. Und er fragte seinen Vater, wie lange ist es her, dass ihm dies geschehen ist? Er aber sagte, von Kindheit an. Und oft hat er ihn bald ins Feuer, bald ins Wasser geworfen, um ihn umzubringen. Aber wenn du etwas kannst, so habe Erbarmen mit uns und hilf uns. Und Jesus sprach zu ihm, wenn du etwas kannst, dem Glaubenden ist alles möglich. Sogleich schrie der Vater des Kindes und sagte, ich glaube, hilf meinen Unglauben. Dann geht es weiter, dass Jesus diesen Geist bedroht und dass dieser Geist ausfährt und dass er den dann aufgerichtet hat, und er stand bei ihm und war geheilt, gesund, befreit. Ich hatte ja gesagt, es gibt diese zwei Wenn-Fragen in Bezug auf Heilung, die Jesus gestellt wurden. Die erste war, wenn du willst, kannst du mich heilen? Und Jesus gibt klar die Antwort, ich will. Hier haben wir die andere Wenn-Frage, wenn du kannst. Die ist ein bisschen gefährlicher. Wenn du etwas kannst. Oder mit anderen Worten, ja, wir können ja mal beten. Ich war schon bei dem und dem, aber vielleicht hast du noch irgendwie einen Trick auf Lager. Wenn du etwas kannst. Und Jesus fragt, wenn du etwas kannst, dem Glaubenden ist alles möglich. Hüten wir uns vor dieser Haltung, die hinter der Frage steht, na, wenn du was kannst, mal sehen, mal gucken, was du kannst. Und antwortet, Jesus weist da wieder darauf hin, dass es im Glauben möglich ist. Es geht um Glauben. Sogleich schrie der Vater des Kindes und sagte, ich glaube! Weil das mit dem Kind einfach furchtbar war. Weil dieser Todesgeist zigmal versuchte, das Kind umzubringen, ein Kind ins Feuer zu werfen, geschieht er mit dem Ziel, dass das Kind stirbt. Deshalb verstehe ich, dass hier steht, der Vater schrie, ich glaube! Jesus sagt, wenn du etwas kannst, dem Glauben ist alles möglich. Und er registriert sofort, um meine Güte, ja, ich glaube, hilf meinem Unglauben. Das muss unser Schrei sein in Bezug auf Empfangen körperlicher Heilung. Ganz klar die Entscheidung, ich glaube, hilf meinem Unglauben. Unglaube, Mangel an Glaube, Misstrauen, schwacher Glaube. Untreue, Unzuverlässigkeit, Treulosigkeit, Kleingläubigkeit, Kleinglaube, Mangel an Glaube, Mangel an Vertrauen, Glaubensschwäche. Das sind alles Worte, die so in der Strongs-Fußnote dasselbe Wort umschreiben. Diese Geschichte ist ja auch in Matthäus überliefert. Und da ist uns dann beschrieben, dass die Jünger danach mit Jesus darüber noch ein Gespräch hatten. Und das habe ich hier mal aus der Luther von 1912 rausgenommen, weil die anderen Übersetzungen sprechen immer von Kleinglauben. Und Kleinglaube rein von der Wortbedeutung her hat für uns zu den Klang, ja, mein Glaube ist eben nicht so groß. Ich habe halt einen kleinen Glauben. Aber das Wort, worum es da geht, ist Unglaube. Und das ist das Gegenteil von Glaube. Und leider ist das nur in dieser steinalten Luthersetzung noch mit Unglaube übersetzt. Da traten zu ihm seine Jünger besonders und sprachen, warum konnten wir ihn nicht austreiben? Jesus antwortet und sprach zu ihnen, um eures Unglaubens willen, denn wahrlich ich sage euch, so ihr Glauben habt wie ein Senfkorn, so mögt ihr sagen zu diesem Berg, hebe dich von hinnen dorthin. So wird er sich heben und euch wird nichts unmöglich sein. Also, Elberfelder spricht ihr Kleingläubigen, aber ich habe geforscht, es steht dort um eures Unglaubens willen. Misstrauen, Mangel an Glaube, Mangel an Vertrauen. Wir müssen noch ein bisschen weiter vorwärts kommen. Haltet noch durch. Lasst uns schauen, Markus 6. Das ist eine sehr interessante Passage. Markus 6, ab Vers 1. Und er ging von dort weg und kommt in seine Vaterstadt und seine Jünger folgten ihm nach. Also er kommt nach Nazareth. Und als es Schabbat geworden war, fing er an, in der Synagoge zu lehren. Und viele, die zuhörten, erstaunten und sagten, woher hat er das? Und was ist das für eine Weisheit, die ihm gegeben ist? Und solche Wunderwerke geschehen durch seine Hände. Es ist wieder, dass das Wort ausgeteilt wurde, dass er lehrte in der Synagoge. Und dass dieses Wort austeilen Glauben aufbaut. Ist dieser nicht der Zimmermann, der Sohn der Maria und ein Bruder des Jakobus und Joses und Judas und Simon? Und sind nicht seine Schwestern hier bei uns? Und sie ärgerten sich an ihm. Jesus sprach zu ihnen, ein Prophet ist nicht ohne Ehre, außer in seiner Vaterstadt und unter seinen Verwandten und in seinem Haus. Und er konnte dort kein Wunderwerk tun, außer dass er wenigen Schwachen die Hände auflegte und sie heilte. Und er wunderte sich über ihren Unglauben. Und er zog durch die Dörfer ringsum und lehrte. Also, das Wort Gottes wurde gelehrt, und zwar von Jesus selber. Also können wir davon ausgehen, es war in Vollmacht, es war absolut wahr, es war absolut richtig, es war perfekt, es war vollkommen. Aber kurioserweise baute es ihren Glauben nicht auf. Warum? Weil sie Jesus als den Zimmermann sahen und als den Bruder seiner Brüder und Schwestern, weil sie ihn auf diese menschliche Ebene sahen und nicht sehen konnten, er ist der Sohn Gottes, und weil sie sich an ihm ärgerten. Und das finde ich sehr, sehr bezeichnend, dass hier steht, vom Sohn Gottes. Er konnte dort kein Wunderwerk tun. Stellt euch das vor. Jesus konnte nicht. Und dann, das finde ich so genial, außer wenigen Schwachen die Hände aufzulegen und sie zu heilen. Also nach den Größenordnungen, die Gott vorhat für uns, sind ein paar wenige Heilen noch nicht die Rubrik Wunderwerke. Sie haben ihn gesehen, das ist doch der Lehrling vom Zimmermann. Der hat doch bei mir damals hier den Dachstuhl mit aufgebaut. Was will denn der eigentlich? Wer denkt denn er, wer er ist? Er will wohl was Besseres sein. In so einer Haltung empfängst du nichts. Und selbst seine ganz sicher vollkommene Lehre, die er gab, baute in ihnen keinen Glauben auf, sondern sie ärgerten sich darüber. Und dann steht, dass er sich darüber wunderte. Und die Reaktion auf Unglauben, er ging umher und lehrte. Also wir sehen, Unglaube ist kein Kavaliersdelikt. Unglaube sollen wir nicht verbuchen, ja, ich bin halt schwach, ich habe halt nicht so einen Glauben wie der und der oder wie dieser und jener. Das ist halt bei mir nicht so. Unglauben ist gefährlich. Unglauben beleidigt die Größe Gottes. Er konnte dort keine Wunderwerke tun. Unglaube ist der Glaube an etwas anderes. Eine weitere Passage aus der Schrift Apostelgeschichte 9. Lass uns anschauen. Apostelgeschichte 9, ab 36. In Joppa war eine Jüngerin mit Namen Tabitha, die übersetzt heißt Dorkas. Diese war reich an guten Werken und Almosen, die sie übte. Also hier wird bezeugt, da gibt es eine Jüngerin, und deren Glauben hat sich in praktischen Dingen ausgedrückt. Es ist bezeugt, dass sie reich war an guten Werken und Almosen. Es geschah aber in jenen Tagen, dass sie krank wurde und starb. Und als man sie gewaschen hatte, legte man sie in ein Obergemach. Da aber Lydda nahe bei Joppe war, sandten die Jünger, als sie gehört hatten, dass Petrus dort sei, zwei Männer zu ihm und baten, zögere nicht, zu uns zu kommen. Also sie hatten nicht diese Haltung, wie diese Leute da bei der Tochter von Jairus, die schon weinten und klagten und die Jesus auslachten. Diese liebe Tabitha war gestorben und die Jünger sandten sofort zu Petrus, komm schnell. Petrus aber stand auf und ging mit ihnen. Und als er angekommen war, führten sie ihn in das Obergemach. Und alle Witwen traten weinend zu ihm und zeigten ihm die Unter- und Oberkleider, die Dorkas gemacht hatte, während sie bei ihnen war. Also so ein bisschen strömt für mich aus diesem Vers so, ach, das war so eine Liebe und guck noch mal, was die alles Feines gemacht hat und das ist so schlimm und jetzt ist die gestorben. Und das strömt da so ein bisschen raus, so das Seelische in tiefe Trauer abtauchen. Und das ist ganz, ganz weit weg von dem Herrn glauben und den Herrn um Wunder bitten. Also die Jünger hatten den Plan, die wussten, es macht Sinn, den Petrus zu holen. Da kommt irgendwas Gutes dabei raus. Aber die Witwen weinten und zeigten eben, wie schön das nun war. Und jetzt ist nun alles schwarz. Petrus aber trieb alle hinaus. Genau aus diesem Grund. Petrus trieb alle hinaus. Du kannst nicht in einer unglaubensgeschwängerten Atmosphäre um Heilung beten. Die praktische Erfahrung für mich ist jetzt unser letzter Sudan-Einsatz, wo diese Religiosität eine derartige Festung von Unglauben errichtet hat. Es war extrem schwer, dort selber Glauben aufzubringen und um Heilung zu beten. Und ganz, ganz wenige empfingen Heilung, ganz wenige. Petrus trieb alle hinaus und kniete nieder und betete. Und das zeigt uns, dass er die Leute hinausschicken musste. Unglaube ist keine Kleinigkeit. Und er wandte sich, er kniete nieder und betete und er wandte sich zu dem Leichnam und sprach: Tabitha, steh auf. Sie aber schlug ihre Augen auf und als sie den Petrus sah, setzte sie sich auf. Und er gab ihr die Hand und richtete sie wieder auf. Er rief aber die Heiligen und die Witwen und stellte sie lebend vor. Es wurde aber durch ganz Joppe hin bekannt und viele glaubten an den Herrn. Viele glaubten an den Herrn. Also soweit bis heute. Ich möchte uns noch eine Stelle lesen aus Markus 16, Vers 14. Nachher offenbarte er sich den Elfen selbst, als sie zu Tisch lagen. Also das ist, nachdem Jesus auferstanden war. Und schalt ihren Unglauben und ihre Herzenshärtigkeit, dass sie denen, die ihn auferweckt gesehen, nicht geglaubt hatten. Dem geht die Geschichte voraus, dass ein paar Jünger den anderen Jüngern, die Jesus schon auferweckt gesehen hatten, eben nicht geglaubt haben, dass Jesus auferstanden war. Und Jesus schalt ihren Unglauben und ihre Herzenshärtigkeit. Er tadelte das, er prangerte das an, er wies sie zurecht, er sagte, das ist falsch, das geht so nicht. Ich möchte nochmal die Kernaussagen wiederholen, dass das in uns verankert wird. Gott, der Herr, hat gesagt, dass er der Herr ist, der uns heilt. Er hat gesagt, ich bin der Herr, dein Arzt. Mach neu den Herrn zu deinem Arzt. Und das mit allen Konsequenzen. Gott hat es versprochen. Und wir können uns auf sein Wort verlassen. Wir haben viele Beispiele gesehen, dass Jesus alle geheilt hat. Wir haben gesehen, dass diese Wenn-Fragen gestellt wurden, Herr, wenn du willst, kannst du mich heilen. Und Jesus hat diese Frage beantwortet, ich will. Wenn die Frage bei dir aufkommt, will mich der Herr heilen, schau diese Stelle an dem Wort. Jesus hat gesagt, ich will. Glaube seinem Wort. Die andere Wenn-Frage, Herr, wenn du etwas kannst, wir können es ja mal probieren. Auf dem Niveau, ich habe jetzt die Pillen genommen, ich nehme es mal bei anderen. Kehr um von so einer Haltung. Wir haben es mit dem heiligen Gott zu tun, der sein Wort hält. Die Bibel sagt klar, er kann sich selbst nicht verleugnen. Es ist ihm selbst unmöglich, sein Wort zu brechen. Er wird es niemals brechen. Wenn sowas irgendwie in deinem Gedanken gut ist, wenn du merkst, da ist so eine Haltung da, na Herr, wenn du kannst, und Jesus antwortet, was heißt hier, wenn ich kann? Glaube, dem Glaubenden ist alles möglich. Wir hatten darüber gesprochen, dass Furcht Glauben zerstört und dass Furcht und Unglaube miteinander gehen. Wenn wir Unglauben aus unserem Leben schaffen wollen, müssen wir auch mit Furcht umgehen. Es gibt da unzählige Schriftstellen, dass wir uns nicht fürchten sollen, weil der Herr ist mit uns. Der Herr sorgt für uns, der Herr ist da. Furcht ist ein Werkzeug des Teufels, um uns zu lähmen, um uns in Gefangenschaft zu halten, um uns die Diagnose oder die Aussage von Ärzten überzuhelfen, wie eine Betondecke, unter der wir zusammenbrechen und wo wir zunehmend das Gefühl bekommen und auch den Glauben, jetzt ist es vorbei mit mir, das wird nie wieder gut, damit muss ich mich jetzt abfinden, jetzt bleibt alles schlimm. Wir müssen achten von unserer inneren Haltung her, in welcher Personengruppe wir uns einreihen, in derer, die weinen und klagen und hinausgesteckt werden müssen, wenn der Heilung passiert. Oder in die Personengruppe, die schreien, ich glaube, Herr, hilf mein Unglauben. Glaube beginnt mit einer Entscheidung, das hat nichts mit Gefühlen zu tun. Glauben, entscheide dich zu glauben. Ihr Lieben, alles andere ist eine Beleidigung unseres Gottes. Er hat es versprochen, er hat unzählige Beispiele gegeben und die, die aufgeschrieben sind, das ist ja nur ein Bruchteil dessen, was er geheilt hat. Ende vom Johannesevangelium steht, dass die ganze Welt die Bücher nicht fassen könnte, wenn man aufgeschrieben hätte, was Jesus alles getan hat. Lasst uns dem Wort Gottes glauben. Unsere westlichen Welt ist so eine geistliche Kraft am Wirken, die uns dazu veranlassen will, mit allen Regeln der Kunst, dass wir unser Vertrauen in ein Medizin- oder Gesundheitssystem setzen. Aber ich glaube, es geht nur eins von beiden. Gott hat gesagt, ich bin dein Arzt. Das ist ganz persönlich für jeden von uns. Das ist die Wahrheit. Und lasst uns Unglauben nicht als etwas sehen, was halt jeder ein bisschen hat und was man irgendwie nicht vermeiden kann. Und wir haben ja auch die und die Erfahrung. Und da habe ich ja so lange gebetet und da ist ja nichts passiert. Lasst uns Unglauben nicht als etwas Harmloses sehen. Unglaube ist gefährlich. Und es bringt uns in eine Position, in der wir nichts empfangen können. Also wir haben die Beispiele gesehen bei Jesus und bei den Aposteln. Menschen voller Unglauben konnten nicht dabei sein. Fällt mir jetzt gerade ein, war es Elia oder Elisa, der diesen Sohn von der Witwe wieder aufgeweckt hat? Elisa, ne? Elia auch, ne? Also das war schon Standard irgendwie. Da durften die Verwandten auch nicht dabei sein. Er war alleine mit der Toten oder dem Toten. Wenn wir mit offenen Augen betrachten, was geschieht um uns herum, in dem ganzen Bereich des Gesundheitswesens und der Schulmedizin, das kann unmöglich der Plan Gottes sein. Das ist absolut ausgeschlossen. Wenn wir heute sehen, dass ältere Menschen täglich Berge von Tabletten essen, und dass es anfängt mit einem Medikament und dass es dann immer weiter aufgestockt wird, weil ja die Nebenwirkungen des einen mit dem nächsten Medikament gedillt werden und mit dem nächsten die Nebenwirkung und mit dem nächsten die Nebenwirkung. Ich habe das in Erinnerung, als wir letztes Jahr unterwegs waren, da waren wir in einem Haus zu Gast, wo eine ältere Dame mitwohnte und die hatte auf dem Tisch eine Schachtel in stattlicher Größe, wo für die drei Zeiten am Tag Fächer waren und die waren alle voll mit Tabletten. Ich würde denken, dass die am Tag 30, 40 Tabletten gegessen hat. Das ist unmöglich, das, was Gott will. Lass uns da mal checken, wem vertraue ich wirklich? Woher erwarte ich tatsächlich Hilfe? Und Gott hat es versprochen. Und Gott hat bewiesen in der Geschichte, dass das Volk 400 Jahre lang gesund war. Und dass es da keine nennenswerten Krankheiten gab. Er ist unser Arzt. Er kennt sich aus. Er ist der Herr. Wenn du mich heilen willst, ich will. Wenn du etwas kannst, Dem Glaubenden ist alles möglich. Lass uns umkehren von Unglauben. Lass uns davon umkehren, unser Vertrauen in Dinge zu setzen, die nicht vertrauenswürdig sind. Soweit heute. Ich will noch mit uns zusammen beten, dass der Geist Gottes die Worte verwendet und dass in uns da neu eine Sicht frei wird auf Jesus, unseren Arzt. Dass wir das neu in uns richtig zur Substanz wird. Dass sie ihm viele, viele Kranke und Gelähmte und Besessene gebracht haben und er hat sie geheilt. Er hat sich um die Bedürfnisse auch auf körperlichem Gebiet gekümmert. Es steht an mehreren Stellen, dass er innerlich bewegt war über die Not. Wir haben einen Gott, einen König, der bewegt ist über Not. Jesus sitzt nicht da oben und geht seiner Freizeitbeschäftigung nach und ist irgendwie völlig unberührt, wie es uns geht. Aber wir haben gesehen in seinem Wort, die Grundvoraussetzung ist ihm glauben, ihm vertrauen. Das hat mich ganz neu in Aufruhr versetzt, das zu sehen im Sudan, dass durch diesen Katholizismus so eine Festung von Unglauben gewachsen war und dass wir beten mussten, wie sonst was, um da irgendwie, dass die Festung überhaupt erst Risse bekommt. Das hat mir neu vor Augen gehalten, Unglauben ist keine Kleinigkeit. Misstrauen. Jesus, wir schauen auf dich, wir danken dir, dass du ein Vorbild gegeben hast. Herr, ich danke dir für all die niedergeschriebenen Wunder und Heilungen, die du getan hast. Ich danke dir, dass du darüber hinaus uns beauftragt hast, Kranke zu heilen und Gefangene zu befreien, Dämonen ausfahren zu lassen. Ich danke dir, Herr Jesus, dass wir da schon einen Teil davon gesehen haben, dass wir schon in diesen Dingen gehen dürfen. Und Herr, wir haben auch gesehen, da ist noch viel mehr bereit. Ich danke dir, dass du gesagt hast zu deinem Volk, ich bin der Gott, der dich heilt. Ich bin der Herr, dein Arzt. Vergib uns bitte, lieber Herr, wo wir unsere Hilfe und unser Vertrauen nicht auf dich gesetzt haben. Herr, vergib uns, dass wir durch einen Arztbesuch beruhigter sind innerlich als nach dem Gebet. Herr, davon wollen wir umkehren, wo wir irgendwie mit zu denen gehört haben, die dich ausgelacht haben. Ja, Meister, weißt du denn nicht, das Mädel ist tot? Begreif's doch endlich. Du bist unser Arzt, Jesus. Ich danke dir, dass du Heilung versprochen hast, dass du zu diesem Mann gesagt hast, ich will. Ich danke dir dafür, Jesus, dass du am Kreuz gestorben bist dafür, dass du die dunkle Macht der Krankheit besiegt hast. Heiliger Geist, ich bitte dich, dass du diese Worte verwendest, dass in uns echter Glauben wächst. Herr, wir wollen das so wie dieser Vater rufen. Ich glaube, Herr, hilf meinem Unglauben. Ich will glauben. Ich nehme das ernst, was dein Wort sagt. Ich will damit rechnen, dass du, der allmächtige Gott in der Höhe, mich hörst und kennst und eingreifst in meinem Leben. Ich halte fest an dem, was du versprochen hast. Jesus, du bist würdig, dass wir dir vertrauen. Herr, wir lesen nicht eine einzige Stelle, wo jemand um Hilfe gebeten hat und du gesagt hast, nein, dir helfe ich nicht, du kannst wieder gehen. Herr, wir lesen davon, dass du bewegt warst über die Not und wenn sie die Kranken brachten, nachdem du schon den ganzen Tag gelehrt hattest, dann hast du sie immer noch alle geheilt. Und ich danke dir, Jesus, dass du uns beauftragt hast, Kranke zu heilen und dass du uns dazu die Ausrüstung gegeben hast, Herr. Jesus, wir wollen umkehren und bitten dich um Vergebung für Unglauben in unserem Leben, Unglauben in unseren Gedanken, vergib uns, wo wir dem auf dem Leim gehen, dass uns Medikamente und Dinge weiter und besser und höher helfen als du. Herr, vergib uns, wo wir unser Vertrauen auf irgendwas gesetzt haben, aber nicht auf dich. Herr, vergib uns, wo wir ja noch schnell gebetet haben, um diesen Punkt nicht auszulassen. Mal sehen, ob es hilft. Vielleicht hilft es ja. Vergib uns solche Ideen oder solche Haltungen. Danke, dass du das niederschreiben lassen hast in deinem Wort, dass du unser Arzt bist. Heiliger Geist, ich bete für jeden von uns hier, der körperlich krank ist, dass du in diese Situation Licht hineinbringst. Ich bitte dich, Heiliger Geist, lass diese Situation zum Anlass werden, für jeden von uns, der krank ist, ganz neu dir zu glauben und dir zu vertrauen. Ich bitte dich, dass du dich, Heiliger Geist, manifestierst, dass du Wunder tust. Ich bete, dass du Offenbarung schenkst, wenn das nötig ist. Herr, wenn das notwendig ist, dass du Überführung von Sünde gibst. Herr, wo die Krankheiten vielleicht eine Folge sind von verkehrtem Lebensstil oder von verkehrten Dingen. Offenbare das. Heiliger Geist, ich bete, dass du dich so unter uns bewegst. Ich bete für jeden, dass du jetzt kommst mit Trost und mit Glaube. Dir neu zu vertrauen und neu zu glauben. Du, Jesus, du bist mein Arzt, du bist mein Heiler. Du machst, dass die Lahmen gehen, du machst die blinden Augen auf. Du heilst mich. Du hast gesagt, ich will. Bitte dich, Heiliger Geist, mach uns da fest. Stärke uns darin. Lass uns dort stark sein im Glauben. Ich bitte dich, dass wir einen starken Glauben bekommen, auch wenn unsere Kinder krank werden, unseren Kindern irgendwas passiert. Gib uns dort Sicherheit und Festigkeit, dir zu vertrauen, Jesus. All unser Vertrauen auf dich zu setzen. Du wirst uns niemals enttäuschen. Du wirst uns niemals im Stich lassen. Niemals. Du bist unser Arzt. Du bist der Herr, der uns heilt. Das halten wir fest. Und wir danken dir, Herr, für all den Schutz, den du uns gibst. Für all die Bewahrung, die du gegeben hast. Für all die Heilungen, die wir erlebt haben. Für all das Gute, was du unter uns tust, Herr, wir ehren dich dafür, Jesus. Und Herr, wir sehnen uns nach mehr. Herr, wir wollen nicht nur irgendwie Glauben aufbringen für uns selbst. Lass uns da heute innerlich ein Ja dazu sagen. Ich will auch jemand sein, der gesandt ist, Kranke zu heilen. Weil Jesus das seinen Jüngern gesagt hat. Eine ganz einfache Anweisung. Heilt Kranke, treibt Dämonen aus, weckt Tote auf, reinigt Aussätzige. Herr, wir wollen dazu Ja sagen. Du sollst auch uns so senden können. Damit dein Name verherrlicht wird, Jesus. Dass dein Reich sichtbar wird, hier unter uns, hier in Zwickau, in unserer Umgebung und überall dort, wo wir hinkommen. Dass du gesehen wirst, dass du der Herr bist. Dass du mächtig und stark bist. Dass du ein Gott bist, der sich über Not und Elend erbarmt. Herr, wir sagen Ja dazu. Wir wollen genau so gehen. Du hast deine Jünger so gesandt und Herr, wir sind deine Jünger und du hast sie ausgerüstet mit allem, was sie dazu brauchten. Ich danke dir dafür, Jesus. Und Herr, das wollen wir festhalten. Ich glaube, hilf mir im Unglauben. Treffen die Entscheidung, wir glauben dir, Herr. Wir glauben deinem Wort. Unsere Hilfe kommt von dem Herrn, der Himmel und Erde gemacht hat. Jesus, ich danke dir für deine Treue. Danke für deine große Treue, Herr. Ehre sei dir dafür, Jesus. Amen. Lass uns bitte Platz nehmen. Ich möchte gerne mindestens noch einen zweiten Teil dazu lehren. Ganz konkrete Hindernisse, die es geben kann. Hindernisse, dass wir Heilung empfangen können. Und möchte noch etwas ausführlicher zu den Wurzeln der Schulmedizin sorgen und zu verschiedenen Dingen, die uns alle sehr geläufig sind und wo die herkommen, wo die ihren Ursprung haben, dass wir das mit wacheren, offeneren Augen sehen und die Notwendigkeit erkennen, umso mehr den Herrn zu vertrauen. Ich hoffe, dass das so bald wie möglich ist, weil ich ja am kommenden Wochenende in Weißrussland sein werde.